So, wir haben heute den Henning Semisch im Gespräch. Ich freue mich sehr. Ein Insolvenzanwalt, Insolvenzrechtler, Fachanwalt für Insolvenzrecht, wenn ich das richtig wiedergebe, Herr Semisch, aus Hamburg, mit mehr als 2000 Verfahren, habe ich gelesen, seit 20 Jahren unterwegs. Sie haben ein bisschen technischen Hintergrund, Sie sind etwas in der Politik unterwegs. Also Sie haben eine ganz große Bandbreite, die sich natürlich auch sehr, sehr wunderbar in Ihrem täglichen Arbeiten, ja, sage ich mal, verarbeiten lässt, darstellen lässt und auch für Ihre Mandanten natürlich zu gewissen Vorteilen ummünzen lässt. So habe ich das ein bisschen im Vorgespräch mitgenommen. Herr Semisch, Sie sind bei der Kanzlei SANF in Hamburg und vertreten eine Vielzahl von Mandanten, haben sehr, sehr unterschiedliche Fälle. Und mir geht es heute darum, dass wir ein bisschen über Sie reden, Sie kennenlernen. Und jetzt zunächst aber die Frage, bevor wir wirklich tief einsteigen, Herr Semisch, sage ich herzlich willkommen. Wir sind gerade in einer schwierigen Situation. Mir würde gleich am Anfang unseres Gesprächs interessieren, wie sehen Sie die aktuelle wirtschaftliche Situation? Kommt da eine Krisensituation auf uns zu oder ist das etwas, was wir vielleicht demnächst wieder etwas abgemildert sehen können? Herr Semisch, herzlich willkommen.
Ja, vielen, vielen Dank. Ja, Sie haben völlig recht. Vielen Dank für die Vorstellung. Ich habe mal Verfahrenstechnik mich an der TU in Berlin probiert und bin mal 2 Jahre um die Weltgeschichte gereist, bevor ich dann irgendwann das Jurastudium abgeschlossen habe. Nebenbei interessiert an Psychologie, Volkswirtschaft ist ein Thema, was ich gemacht hätte, wenn ich nicht Jura fertig gemacht hätte. Ansonsten bin ich politisch interessiert, das haben Sie eben schon mitgeteilt. SANF ist eine Kanzlei, wir sind 30, 35, 40 Personen, die unterschiedlicher Ausbildung, aus einer unterschiedlichen Ausbildung kommen. Diplomkaufleute, Steuerberater, Kollege ist Wirtschaftsprüfer, mit dem wir in enger Kooperation arbeiten, der selbst als Treuhänder tätig ist. Sind hier in Norddeutschland aufgestellt. Sie haben das vorhin gesagt, um die 2000 Verfahren bisher als Insolvenzverwalter, wenn Sie so wollen, auch als Sanierungsfachmann bearbeitet. Jede Größenklasse bis Auftritte im Fernsehen. Aber das tägliche Geschäft ist das normale Geschäft. Als Insolvenzverwalter sollte man sich eigentlich eher im Hintergrund halten. Das ist eine Sache, die eigentlich in der Öffentlichkeit wenig zu suchen hat. Geht ja im Grunde genommen halt um andere Sachen, nämlich dass Schäden für die Gläubiger verhindert werden und dass der Unternehmer im besten Fall seine Unternehmen erhalten kann, ohne Schaden anzurichten, ohne strafrechtlich verantwortlich zu sein. Aber Ihre eingangs gestellte Frage würde ich gerne beantworten, weil das ist ja das, was möglicherweise viele Leute interessiert, wie meine Einschätzung dazu ist. Ich kenne das so volkswirtschaftlich, es gibt 7 gute Jahre, 7 schlechte Jahre. Wir hatten 2008 die Finanzkrise, hat 3 Jahre gedauert, ist ein rein externer Faktor gewesen, bedingt durch den Immobilienmarkt in den Vereinigten Staaten und dann folgend die Lehman-Pleite, Lehman-Insolvenz, die zu Zinsentwicklung geführt hat, die dann automatisch die Konjunktur oder bei uns in Deutschland im Grunde genommen das Wirtschaftsleben betroffen hat. So, und dann hätte man davon ausgehen können, was passiert denn jetzt? Jetzt haben wir es irgendwann beseitigt, aber seit 2012 sind kontinuierlich die Zahl der Insolvenzen gesunken. Und kann man fragen, ob das ein gutes Zeichen ist, der Unternehmer, der hier zuhört oder den Sie vertreten, sagt, natürlich ist es ein gutes Zeichen. Ich als politisch denkender oder volkswirtschaftlicher denkender Mensch denke, nein, es ist nicht unbedingt ein gutes Zeichen, weil es eine gewisse Sattigkeit, eine gewisse Ruhe und dies ist eine trügerische Ruhe darstellt. Zu einer gesunden Volkswirtschaft gehört eine mittlere Anzahl von Insolvenzen. Das gehört einfach dazu. Es ist nur die Frage, wie man damit umgeht. Und jetzt habe ich natürlich Mittel in der Hand mit dem Staruk, wo ich die Passivseite regeln kann. Die rein leistungswirtschaftlichen Sachen kann jeder große Unternehmensberater, weiß, wie das geht, ja, eine Betriebsteilstilllegung oder man macht eine Umwandlung oder das, was passiert in einem Zustand, wo ich noch nicht unbedingt handeln muss. Dieses Staruk-Verfahren haben wir mit einer Salatbar durchgezogen hier in Hamburg. Der zuständige Richter, der ein sehr großer Freund dieses Staruks ist, hat sich dem sehr, sehr wohlwollend angenommen, hat auch 2, 3 Entscheidungen daraus veröffentlicht, was für einen Richter ja oft die Möglichkeit ist, A, aufzutreten, B, aber auch Pflöcke einzuschlagen, wohin die Reise geht bei der Anwendung des neuen Rechts.
Da muss ich jetzt eingreifen, Herr Semisch. Salatbar. Also ich bin ja kein Anwalt und spreche mit vielen und weiß nur sehr wenig über Staruk, aber habe so den Eindruck, dass Staruk in erster Linie für große Fälle, Anführungszeichen, große Bilanzen eigentlich geeignet ist. Das heißt, wenn ich die Passivseite sanieren kann und will. Eine Salatbar passt mir jetzt hier, zumindest mein Schema, nicht so richtig rein, oder sehe ich das falsch?
Nee, das ist
eine kleinere Umsatzgröße.
Zielsetzung, also politisch ist die Zielsetzung ja eine andere. Man möchte natürlich größere Insolvenzen vermeiden, weil der Schaden natürlich viel größer ist.
Ja.
Politisch wird auch diskutiert, ob ich für kleine und mittelständische Unternehmen halt ein besonderes Recht schaffe, was leichter, nicht so komplex, so kompliziert ist, anwenden kann. Wir haben, weil wir hier Beratung machen, auch Insolvenzantragstellung und dann das Verfahren begleiten, wenn ein Kollege, dann kann der nicht so freischalten. Wir passen dann eben auf. Meistens macht man es im Team auf Seiten des Unternehmers, so dass nicht so viel anbrennen kann. Und wenn er rechtzeitig kommt, dann gibt es auch wenig Haftung oder kaum Haftung, keine strafrechtliche Verantwortlichkeit. Da kann man ja viel, viel machen. Aber wenn sich jemand meldet, der rechtzeitig kommt, der mir sagt, hör zu, ich muss in einem Dreivierteljahr, Corona hat das hier alles runtergefahren und in einem Dreivierteljahr muss ich die aufgenommenen Kredite zurückführen und ich habe hier bestimmte Tilgungszeiten.
Passiert gerade häufig.
Ne, dann weiß man eben, okay, dann guckt man natürlich, okay, was kann ich machen? Kann ich den Umsatz irgendwie steigern? Kann ich normal mit dem Blick, den wir haben, was ich einen zweiten Standort aufmache, besser einkaufen oder die Preise erhöhen oder was man immer alles so sagen kann? Denn er ist natürlich ein Einzelunternehmer gewesen, also haftet mit einem gesamten Privatvermögen, wenn eine Immobilie dranhängt, ja, und die Ehefrau mitspielt, vergleicht man, das hat keiner mitgekriegt. Und wir haben auch gar nicht den Schneid, das jetzt unbedingt nach außen hin zu verkaufen. Wir wissen, wie es geht. Wir haben es damals so gemacht, dass wir gesagt haben, okay, das eignet sich hier. Wir können für Sie einen Insolvenzantrag stellen. Wir können versuchen, mit der beteiligten Bank eine Stundungsvereinbarung zu machen. Aber wenn natürlich eine Bürgschaftsbank dabei ist oder eine öffentliche Stelle dabei ist, dann sind das natürlich Steuergelder. Da kann da natürlich nicht mehr so agiert werden. Also da gibt es nichts geschenkt, sondern man kann das eben über die Staruk regeln. Also die wichtigste Voraussetzung ist meines Erachtens dafür, dass es ein funktionierendes Geschäftsmodell ist. Salatbar funktioniert. Vegan ist in aller Munde, ja, und wir essen alle gesünder, kürzer. Also das Geschäftsmodell ist in Ordnung und klar, die Einschränkungen waren Corona-bedingt. Ich kann das aber nicht mehr richtig steigern. Ich habe ja nicht das Bestreben gehabt, eine Kette daraus zu machen, sondern sein Thema da so weiterzutreiben. Und das Ergebnis gibt uns dann recht, was die Sichtweise dessen betrifft. Ein Thema, das muss man natürlich noch ansprechen, wir haben Überbrückungshilfen aktuell, aus denen, die dienen ja teilweise dazu, auch den erhöhten Beratungsbedarf zu bezahlen. So wie ich heute mitgekriegt habe, ist das wohl erstmal vorbei zum 30.06., weil aus Europa ich möglicherweise auch wegen der aktuellen Lage andere Prioritäten gesetzt werden, weil Corona nicht mehr zu solchen Einschränkungen führt. Aber nichtsdestotrotz, man hat sich ja darauf verlassen, dass man das bekommt oder beantragt. Das BMW ist, glaube ich, so ein bisschen überfordert aktuell mit der Flut von Anträgen. Prognose, was Sie nochmal angesprochen hatten, ist, wie geht denn das jetzt weiter? Also eins ist für mich immer klar, eine wirklich volkswirtschaftliche Krise ohne Insolvenzen ist eigentlich so wie Christentum ohne Hölle. Das war immer so ein Beispiel, was ich so gesagt habe. Es geht eigentlich nicht.
Wir haben jetzt Ende April 2022, die politische, wirtschaftliche Situation kennen wir alle, soweit sie jetzt eben gerade erkennbar ist auch, aber es wird auf jeden Fall schwieriger. Jetzt nehmen wir mal diesen Geschäftsführer, Maschinenbauer mit 50 Mann, den Sie vorher erwähnt hatten, 50 Mitarbeitern. Und er sagt, ja, wie soll ich denn jetzt überhaupt planen, Thema Haftung in den nächsten Monaten? Die Rohstoffe werden teurer, tendenziell Löhne werden auch höher. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Also ich kann ja gerade nicht solide planen und bin ja, würde ich jetzt mal meinen, tendenziell in einer Haftungssituation. Und das Insolvenzrecht gibt mir ja schon einen sehr engen Rahmen, den ich aber gerade nicht einhalten kann, oder? In dieser wirtschaftlichen Situation momentan.
Ja, der Gesetzgeber hatte ja ursprünglich bei dem Sofortschluss Anfang 2020 reagiert und gesagt hat, Insolvenzantragspflicht würde erstmal ausgesetzt. Dann habe ich natürlich eine Ruhe gehabt. Das ist meist eine trügerische Ruhe, weil ich habe nur keine strafrechtliche Verantwortlichkeit mehr. In der Regel, immer vorsichtig sein. Ja, es kommt immer darauf an, wie es denn zum Jahreswechsel 2019 war oder was 2019 schon war. Und ein Insolvenzverwalter guckt sich das natürlich an oder muss er sich angucken, auch zur Vermeidung eigener Haftung. Ja. Immer darüber nachdenken, weil es sind gesetzliche Grundlagen. Das haben wir jetzt nicht. Das heißt, aktuell habe ich meine Verpflichtung. Und man darf sich nicht trügerisch in den Glauben schenken, dass jetzt alle sehr nett sind, weil wir gerade eine Krise haben und weil jeder Verständnis für eine besondere Situation hat. Das mag zwar menschlich so sein, aber die gesetzlichen Grundlagen gelten. Und wir als Insolvenzverwalter müssen auch nichts anderes machen, als das Recht anwenden. Und wenn wir es nicht anwenden, haben wir ein Problem. Also das muss man immer im Kopf haben. Also deswegen ist es umso wichtiger, eigentlich vorher zu kommen. Es gibt einige, die fangen dann an, ihre Bilanz entsprechend zu, ich will nicht sagen manipulieren, aber die Bewertungsspielräume auszunutzen und sich schöner zu rechnen, darzustellen. Nee, der Gefahr ins Auge sehen und einfach sagen halt, okay, jetzt gehen wir mal den Weg. Das ist unschön, ja, weil man nicht schlafen kann, weil man Angst hat, das, was man 15, 20, 30 als Lebenswerk aufgebaut hat, jetzt auf einmal alles zu verlieren. Die Wahrscheinlichkeit, das alles zu verlieren, auch mit persönlicher Haftung, ist natürlich größer, je länger ich warte. Wenn ich frühzeitig dabei bin, dann kann ich natürlich eher gucken. Entscheidend ist, das Geschäftsmodell muss funktionieren. Und es nützt einfach nichts, weil man ein Lebenswerk hat, in einem Umfeld, in einem Geschäftsmodell, was für die Zukunft nicht mehr funktioniert. Ich könnte doch jedem Gastronomie ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, Transformation der Volkswirtschaft heißt auch, was liegt denn auf der Hand? Jetzt mal den Ukraine-Krieg und die Pandemiesituation so ein bisschen ausgeblendet. Auf der Hand liegt einfach als große Zukunftsaufgabe Klimaschutz. Und alles das, was den Klimaschutz fördert, sind Geschäftsmodelle, die einfach auf der Straße liegen. Aber wenn ich an Alten festhalte, ja, dann halte ich an Alten fest. Ich heile was Altes.
Herr Semmisch, da ein bisschen zusammenfassen. Das heißt, der Unternehmer, die Unternehmer kommen zu Ihnen, wiederhole mich da jetzt natürlich rechtzeitig, was immer dann natürlich auch rechtzeitig ist, aber Sie agieren dann wirklich auch als Berater, Unternehmensberater, ich nehme jetzt bewusst dieses Wort mal im Mund. Wir reden nicht gleich über das E-Wort, das ist ja diese Befürchtung, es muss ja nicht gleich insolvent sein. Ich nehme das Beispiel auf, was Sie sagten mit der Spedition, die dann zu Ihnen kommen, vielleicht nach einer gewissen Zeit sagen, ja, wir müssen mal drüber reden, ob das noch die richtige Vorgehensweise ist, die hier im Betrieb haben. Das heißt, Sie agieren als Berater, natürlich unter der juristischen Prämisse immer, ganz klar, aber auch weit vor der Insolvenz, aber dann letztendlich auch in der Insolvenz selbst, um dann das Unternehmen zu retten. Das ist so diese Bandbreite, die Sie abdecken und mit viel, viel Erfahrung und viel menschlichem Hintergrund, wenn ich das glaube, so wiedergeben kann. Ich glaube, das kommt ein bisschen rüber hier. Ne?
Also ist schon so, wir bieten das klassische Programm natürlich auch an, nicht? Ja. Also die ganzen IDW, S-Gutachten, S11, S6, S9, wie auch immer, das, was jede Unternehmensberatung macht, da gibt es Muster für und sind wir erfahren. Wir bieten natürlich die Zusammenarbeit mit den Banken an. Da weiß man als Insolvenzverwalter natürlich auch ganz gut Bescheid und hat auch die Ansprechpartner hier im Norden. Man wird ja wahrgenommen im Markt. Die wissen dann, oder viele wissen dann auch, okay, wenn die das machen halt, dann, ich spreche da für alle meine Kollegen, wenn die das machen halt, dann weiß man schon, dass es in guten Händen ist, weil es würde ja so und so später, wenn man das nicht machen würde, bei uns landen, vom Gericht bestellt. Und das, was man natürlich machen kann, man ist natürlich auch der klassische Coach. Und man macht natürlich auch ganz normale Liquiditätspläne. So, wir wissen ja, wie das geht, was man dabei beachten muss. Arbeiten eng mit der Buchhaltung oder mit dem Controlling zusammen, wie auch immer. Also das macht man schon. Und ansonsten muss man immer überlegen, wer ist Auftraggeber, entweder das Unternehmen oder der geschäftsführende Gesellschafter als Person. Das ist dann Geschmacksfrage. Meistens ist es so, dass der Geschäftsführer sich meldet und natürlich seine persönliche Haftung vermeiden möchte. Okay. Das muss ja nicht immer deckungsgleich sein. Es muss nicht immer so sein, dass das, was gut ist für das Unternehmen, gut ist für den Geschäftsführer. Ja, also es gibt viele, viele Sichtweisen, die man darauf haben kann.
Herr Semmisch, herzlichen Dank.
Ich bedanke mich auch nochmal dafür, dass mir die Möglichkeit hier eröffnet wurde.